natürlich, die Regenwaldgebiete in Südostasien sind sehr, sehr bedeutend. Wir haben ja drei große Regenwaldgebiete auf der Welt, einmal im Amazonasbecken und dann in der Kongo-Region, aber die eben in Südostasien, Malaysia, vor allem Indonesien und Papua-Neuguinea sind die zweitgrößten verbleibenden und Indonesien, vor allem im Borneo auf der Insel und Papua, dort gibt es noch sehr große, relativ gut erhaltene Regenwaldgebiete, die sind sehr, sehr wichtig und eben auch für die lokale Biodiversität. Man kann jetzt ja nicht irgendwie den Regenwald in der Amazonasregion schützen und in Indonesien nicht. Da verliert man natürlich einen Haufen Biodiversität und auch so bedeutsame Arten, schöne Arten wie den Orang-Utan oder Nebelparder oder das Nashorn aus Südostasien und so weiter. Das sind ja nur so Flaggschiffarten. Viele weitere Tausende würde man verlieren.
Nun haben wir uns schon seit Jahren Sorgen gemacht und machen uns zu Recht auch weiterhin Sorgen über die massive Zunahme an Plantagen für die Gewinnung von Palmöl dort. Absolut. Aber, so lese ich in Ihrer Pressemitteilung, nicht nur das Palmöl und seine monokulturellen Plantagen, die für die Vernichtung von Regenwald verantwortlich sind, ist das Problem, sondern es geht mehr und mehr auch um Tropenwaldzerstörung zur Gewinnung von Tropenholz, das wohl besonders begehrt sei.
Also man muss sehen, der Regenwald in Südostasien steht eben aus verschiedenen Aspekten unter starkem Druck und die greifen auch tatsächlich alle ein Stück weit ineinander. Das heißt, Regenwaldausbeutung läuft häufig so, dass in Gebieten industrielle Konzessionen vergeben werden und diese Konzessionen beziehen sich eben auf die Entwicklung von Plantagen. Entwicklung heißt nichts anderes als in der Regel als totale Abholzung und dann wird auf diesen abgeholzten Flächen werden industrielle Plantagen für solche Cashcrops wie Palmöl oder auch Kautschuk spielt auch eine Rolle zum Beispiel angelegt. Vorher natürlich, wenn man das besonders gewinnbringend machen möchte, und die Leute, die das machen, sind ja nicht dumm, wird vorher das wertvolle Tropenholz rausgeholt. Das ist eben eine Quelle, wo sehr viel Tropenholz in der letzten Zeit generiert wird, eben aus Kahlschlägen für die spätere Anlegen von Plantagen. Aber das ist eben nicht das Einzige. Es gibt auch riesige Flächen, die eben als Holzkonzessionsgebiete, also als Einschlagsgebiete für Tropenholz vergeben sind, und zwar ganz legal. Und daneben dran haben wir natürlich noch das Problem des illegalen Holzeinschlags in geschützten wie in ungeschützten Gebieten, aber eben auch in geschützten Gebieten wie Nationalparks.
Nun habe ich gelernt, dass das dann man im Wesentlichen eigentlich nur dann in den Griff bekommen konnte, wenn man hierzulande nochmal sich die Hölzer ansah, die hier in den Verkauf kommen und dann tatsächlich gesagt hat, das bleibt draußen, das darf nicht verkauft werden. Nun hat die EU auf dieses Mittel bei Indonesien verzichtet. Warum?
Noch eine Erklärung dazu. Es gibt seit 2013 die Europäische Holzhandelsverordnung, eigentlich ein relativ scharfes Schwert gegen vor allem illegales Holz. Das heißt, damit will die EU versuchen, dem illegalen Raubbau am Tropenwald den zu erschweren, dem ein Ende zu setzen. Das begrüßen wir auch. Das ist ganz richtig. Die EU hat jetzt allerdings bei Indonesien ein erweitertes Abkommen, auch im Rahmen dieser Politik, dieser europäischen, abgeschlossen mit Indonesien und verzichtet auf eigene Kontrollen, also zumindest verdachtsunabhängig, auf eigene Kontrollen bei der Einfuhr von indonesischem Holz. Und zwar, weil sie sagen, das indonesische Holzhandelssicherungssystem ist mittlerweile so gut und so verlässlich wie das europäische. Und deswegen braucht man jetzt nicht mehr zum Kontrollieren. Wir finden, das ist eine sehr falsche Entscheidung. Indonesien ist nach wie vor ein Land, was sehr hoch auf dem Korruptionsindex von Transparency International gelistet ist. Und es gibt allen Anlass, sehr, sehr skeptisch zu sein, dass tatsächlich mittlerweile die Korruption ausgeschaltet ist und alles nur noch legalen Wegen geht und damit der Holzhandel jetzt völlig irgendwie auf eine nachhaltige Füße gestellt wäre. Selbst wenn jetzt sozusagen sämtliche illegalen Machenschaften tatsächlich unterbunden wären, wovon wir überhaupt nicht ausgehen, weil vor 10 Jahren waren noch 80% des Holzhandels Indonesiens laut internationalen Studien illegal und das 2015 sollen es noch 30-40% gewesen sein. Jetzt pünktlich zur Einführung des Abkommens mit der EU sollen plötzlich 98% der Ausfuhren nur noch legale Quellen sein. Also das sind eben Zahlen, die haben sich so radikal verändert, obwohl die sozusagen die Struktur Strukturen vor Ort, die Unternehmensstrukturen in Indonesien sich überhaupt nicht verändert haben. Also wie soll das begründet sein? Da haben wir sehr starke Zweifel. Aber selbst wenn alles sozusagen dort guter Dinge wäre, wäre das immer noch keine gute Nachricht für die Tropenwälder, denn es sind wahnsinnig große Flächen schon als Holzeinschlagskonzessionsgebiete legal vergeben worden, häufig wohl mit der Hilfe zur Hilfenahme von Schmiergeldern. Das sind Flächen ungefähr in der Größe von Großbritannien.
Moment, stopp, wie bitte? Flächen so groß wie Großbritannien sollen abgeholzt werden?
Die sollen, also da sind Konzessionen vergeben worden zur Entwicklung von industriellen Plantagen. Dort
sauber. Soll
abgeholzt werden oder Holzeinschlag. Also Holzeinschlag heißt nicht in jedem Fall Tabula Rasa, aber das heißt natürlich schon, dass dort Maschinen reingehen und Holzernte betrieben wird und natürlich dann auch die Tür und Tor offen sind, dort relativ viel rauszuholen. Und das sind eben Flächen in der Größe von Großbritannien. Und das Holz, was aus diesen Flächen kommt, das wird alles legal sein. Mhm. Und das wird auch dieses neue Label, dieses EU-FLECT, VPA-Label bekommen. Und dieses FLECT-Holz wird mittlerweile schon von deutschen Händlern beworben. Und zwar nicht nur als legal, sondern auch als nachhaltig. Wir haben selber auch, wir machen selber mal regelmäßig Tests, um Holzherkunft von Tropenhölzern zu analysieren und zu gucken, ob irgendwo Fälschungen oder falsche Angaben gemacht werden. Und wir haben eben dort auch ein sehr fragwürdiges, einen sehr fragwürdigen Mahagoni-Strandkorb untersucht. Und den hat der Händler als umweltschützend und nachhaltig beworben. Also es geht gar nicht um illegal, sondern es wird von den Händlern direkt gesagt, es ist nachhaltig. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also hier werden die Verbraucher getäuscht. Selbst legales Holz aus Indonesien innerhalb dieses neuen Abkommens ist definitiv nicht nachhaltig. Und das müssen die Verbraucher wissen. Die sollten sich nicht davon täuschen lassen.
Nun, schon in der Tiererziehung haben wir gelernt, dass man Verhalten am besten positiv verstärken kann durch Belohnung. Wenn man sich jetzt anschaute, was man hier belohnt hat Ende 2015 durch den Wegfall der Kontrollen, dann kommt man ja drauf, dass es gerade im Jahr 2015 tausendfache Brandstiftungen, eine Brandrodung historischen Ausmaßes in Indonesien gegeben hat. Wie stellt sich eigentlich die EU und die deutsche Regierung mit zu diesem, entschuldigen Sie bitte, unterstützenden Verhalten gegenüber Verbrechern?
Ja, das ist für uns auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Wären wir das sozusagen diese FLECT-Politik eigentlich positiv sehen, also Korruption in den Holzherkunftsländern zu bekämpfen und dass die EU dafür auch Entwicklungshilfegelder und auch Unterstützungsmaßnahmen leistet, das finden wir alles sehr gut. Aber eben gerade im Jahr, einige Monate nachdem die Feuer erlöschen sind, also im April, wurde das letztlich vorbereitet auf höchster Ebene zwischen der indonesischen Regierung und der EU und der EU-Kommissionspräsident Juncker. Dass dort jetzt plötzlich der Tropenholzhandel quasi auch liberalisiert wurde, eine Art Tropenholzfreihandelsabkommen mit Indonesien abgeschlossen wurde, das ist wirklich sehr, sehr zynisch, weil deutlicher als 2015 konnte man ja gar nicht nochmal zeigen oder wurde ja nicht. Das waren ja menschengemachte Feuer und die sind nicht irgendwie ausgebrochen, sondern die wurden mit langer Hand vorbereitet. Also um so einen Regenwald anzuzünden, der auf Torfmoorflächen steht, da sind ja langfristige Maßnahmen vorher für nötig. Da müssen Bagger in den Wald, die müssen Entwässerungsgräben ziehen. Dann muss man dort Holz einschlagen, das dann ein paar Monate vortrocknet. Und dann kann man das erst anzünden. Vorher wäre das alles zu feucht und würde gar nicht vernünftig brennen. Und da sieht man, wie gut die mafiösen und illegalen Strukturen in Indonesien eigentlich noch arbeiten. Und dann 4-5 Monate später zu sagen, ja super, das ist jetzt alles hier legal und Indonesien kann hier nachhaltig wirtschaften und deswegen öffnen wir jetzt unsere Tore für das indonesische Tropenholz. Das ist absolut zynisch und die indonesische Holzwirtschaft hat schon Wachstumsziele angekündigt. Indonesien ist sowieso schon der wichtigste Lieferant für die EU für Tropenhölzer und natürlich ist Deutschland das wichtigste Land innerhalb der EU, also das größte Land. Und Indonesien möchte jetzt kurzfristig die Ausfuhren in die EU verdoppeln.
Worauf muss der kluge Verbraucher achten, wenn er jetzt Möbelmarkt seines Vertrauens steht und sich fragt, was sind so die Anzeichen, dass ich möglicherweise doch lieber was anderes nehme?
Ja, also man kann davon ausgehen, dass die Händler dieses indonesische Holz, das jetzt eben diese Kennung fleckt, tragen kann, dass die das auch massiv bewerben, also dass nicht einfach nur stillschweigend verkauft wird. Und wenn man diese Abkürzung sieht, FLEGT, fleckt, steht für Forest Law Enforcement Governance and Trade, dann sollte man dieses Holz auf jeden Fall schon mal nicht kaufen. Das ist quasi ein Anti-Label. Man sollte sich das merken, dass das kein Nachhaltigkeitssiegel ist, sondern dass das quasi als Warnzeichen dienen sollte. Aber prinzipiell sagen wir als Robin Wood, Tropenhölzer brauchen wir eigentlich gar nicht. Wozu braucht man jetzt einen Strandkorb aus Tropenhölzern? Wenn es tatsächlich Tropenholz aus solchen Plantagengebieten ist, Teak-Plantagen oder Mahagoni-Plantagen, wo das Holz innerhalb von 15 Jahren zur Hiebreife gebracht wird, das sind so Baby-Mahagonis, dieses Holz ist auch nicht besonders haltbar.